Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Florian Felix Wey.
Und mit Büchern aus der und über die Schweiz. Willkommen zu einer kunterbunten Sommerlesart, die sich thematisch von leuchtenden Kreativexperimenten mit der deutschen Sprache bis hin zu finsteren Praktiken von Goldgewinnung und Goldhandel erstreckt. Es ist lila, wiegt 3,5 Kilo, umfasst 1062 Seiten und ist so groß wie ein Aktenordner. Auf dem Buchdeckel stehen nur zwei Worte. Thesaurus Rex. Schlägt man genau diese nach, denn das Ganze ist ein Wörterbuch, findet sich die Bemerkung, Zitat, der Thesaurus Rex fügt dir schneller als du denkst einen Wörterbruch zu, siehe Flexikon. Dieses Flexikon, Lexikon, Wortschatzbuch mit wunderlichen Begriffen hat der Luzerner Künstler René Giesler initiiert und herausgegeben. Er steht mir jetzt Rede und Antwort am Mikrofon, nicht aber am MIG-Mikrofon. Das ist, Zitat, ein Lautstärke-Messsensor für russische Kampfjets. Was um Himmels Willen, René Giesler, machen Sie auf 1000 Seiten mit unserer Sprache?
Ja, es ist ja schon ganz schön subversiv. Eigentlich ging es immer darum, den Kosmos ein bisschen zu erweitern und sich Dinge einfallen zu lassen, die es noch nicht gibt, beziehungsweise Worte hervorkommen zu lassen und sich dann dabei vorzustellen, was das bedeuten könnte.
Es sind über 16.000 Worte und die haben Sie sich nicht alleine einfallen lassen.
Nee, das war ursprünglich mal ein kleines Büchlein von mir alleine und dann wurde es eine Webseite, ein Blog, dann haben relativ viele Leute teilgenommen über 15 Jahre hinweg und so sind dann diese Stichworte und auch die Erklärungen und Kommentare zusammengekommen.
Auf der Webseite steht der schöne Begriff selbstgepanschte Worte. Das hat in der Linguistik aber auch einen Fachbegriff, nämlich Kofferworte. Was sind Kofferworte?
Ja, also der Begriff geprägt wurde von Lewis Carroll und das sind eigentlich Begriffe oder Wörter, die mehrere drin enthalten. Also zum Beispiel bei der Begeisterung ist gestern drin und die Begeisterung. Also es trägt mindestens zwei Bedeutungen schon mal mit vom Ausgangsmaterial.
Also ich werfe mal ein paar ein, die ich habe natürlich auch das ganze Buch nicht auf Anhieb durchgelesen, aber ich werde es bis zu meinem Lebensende noch schaffen, es ganz durchzulesen. Zum Viel Beispiel Glück. Fangen wir mal an mit dem Buchstaben A, die Aschnarchie, Neutschpolitik, so ist die Systematik bei Ihnen, das sind die Gruppen sozusagen, Abwesenheit nächtlicher Atemgeräusche oder ein schönes Mitbringsel für Menschen, die man vielleicht gar nicht so mag, nämlich die Desastern. Blumen, die man niemandem schenken sollte, da sie ein negatives Karma in sich bergen, gehört zur Gruppe der Schlimmpflanzen. Ist das immer so satirisch?
Ich würde mal sagen, im besten Fall tut's auf, also der Horizont erweitert sich. Die guten Worte in meinem Sinn setzen sich mit dem Ausgangsmaterial aus. Das sind dann irgendwie so ein bisschen Hinterfragen. Also der im Team Feind, da ist das englische Wort Team drin, ist dann natürlich irgendwie selbst verzwickt oder verzwackt. Und im besten Fall beginnt man dann selbst zu denken.
Sie selbst haben ein Pseudonym, der Phrasadeur. Das steht immer dahinter, wer das erfunden hat oder eingebracht hat in diesen Korpus. Ein Wort von Ihnen ist die Habscheu. Ein Hauch von Antimaterialismus, Gegensatz, Habneigung. Gefällt mir sehr gut. Da steckt drin das Haben und die Abscheu.
Klar, also wenn ich meinen Fundus, der über die Jahre zusammengekommen ist, dann lese, dann liest sich schon ein bisschen wie ein Psychogramm. Also so die Vorlieben oder selbst die politische Gesinnung kommt dann eigentlich raus, auch wenn es nie so gedacht ist. Einfach deshalb, weil zu den Worten, die mich irgendwie beschäftigen, fällt mir dann halt was ein. Also zum Beispiel aus Einwandern wird dann Einwundern.
Ist das eigentlich noch selbst willensgesteuert bei Ihnen oder ist das fast schon manisch? Sie wachen morgens auf oder Sie lesen einen Text und plötzlich verdrehen sich die Worte.
Ja, zum Glück ist es immer was Visuelles geblieben. Hat auch damit zu tun, dass wir in der Schweiz ja nicht so sprechen, wie wir schreiben. Also die Ideen kommen mir beim Lesen und solange ich nicht lese, bin ich da fein raus. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich dann nicht mehr normal in Anführungs- und Schlusszeichen sprechen kann, wäre es dann vielleicht gut aufzuhören. Und im Moment kann ich noch normal sprechen, wie Sie hören.
Ein sehr, sehr schwieriges Wort, und da kommen wir zum Visuellen zurück, ist das Wort Rabatt. Erinnern Sie sich daran noch?
Nee, wie ist denn das geschrieben? Da müssen Sie mir auf die Sprünge helfen.
Das ist nämlich genau das Entscheidende. Es ist geschrieben wie das Wort Rabatt, nur mit einem B mehr in der Mitte. Und dann steht in der Mitte des Wortes das Wort ABBA. Und deswegen heißt die Erklärung auch, schwedische Musik gibt es jetzt günstiger.
Ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe ja alle mindestens mal einmal gelesen, als sie auf dem Blog waren. Natürlich längstens wieder vergessen, und ich bin mal gespannt, ob es je einen Mensch geben wird, der alles liest.
Könnte man sich in Ihrer neuen Sprache, wenn Sie sich jetzt alle treffen würde, alle Autoren, die da miteinander sich versammelt haben, könnten Sie sich unterhalten in dieser verdrehten Sprache?
Ist eine gute Frage. Also geschrieben, also quasi geschriebenes Interview habe ich schon gegeben. Da habe ich genug Zeit, mir sowas einfallen zu lassen, das dann auch noch was vermittelt. Also dass es nicht nur in Nonsens oder in Unzusammenhängendes ausufert. Also ich glaube selber, es ist nicht möglich, aber man müsste es ausprobieren. Die Frage ist, ob man da noch normal sprechen kann.
Ist das denn, Sie haben das Wort Nonsens erwähnt, ist das denn tatsächlich nur blühender Unsinn, der unser Herz erfreut, oder ist da auch was Kritisches drin?
Es hat die ganze Bandbreite drin, und letztlich macht sich ja dann der Leser die Definition, also er hat zumindest die Option, sich das zu deuten. Also wenn ich hier den Arbeitnehmer habe im Buch, also mit dem Konjunktiv, Arbeitswilliger, Arbeitsloser kennt leider nur Arbeitgeber und keine Arbeitgeber, dann ist es natürlich schon zumindest auf der Definitionsebene kritisch und politisch.
Haben Sie denn noch Spaß daran, das weiter zu betreiben, oder ist das mit dem Buch jetzt beendet? Ist das ein Abschlusswerk?
Ja, ich glaube, es ist mal so ein bisschen eine Entspannungssituation. Also es ist jetzt gebunden und in eine gute Form gebracht. Ich persönlich würde es jetzt eigentlich lieber verdichten. Es könnte ja schon eine Ambition sein, gute Worte zu streuen.
Also zu den sehr, sehr guten Worten, finde ich. Und das ist tatsächlich dann mal auch nicht nur ein Buchstabendreher, sondern eine echte Worterfindung. Das Wort untermütig, unausgelassen bis unterheblich, steht dann da als Begründung. Oder deprophylaktisch, schon mal traurig sein, denn man weiß ja nie, was noch kommt.
Ja, oder die Wahrsägerei, das Schneiden der Ware in angemessen große und verdauliche Variationen.
Nun ist mir auch hin und wieder mal was zugefallen. Ich trage seit Jahren die Bauchstreichelbluse mit mir herum. Die würde ich Ihnen jetzt gerne schenken zum Abschluss des Gesprächs. Ja. Können Sie damit was anfangen?
Die werde ich bestimmt publizieren. Und wenn es dann soweit kommt, kommt sie in dem zweiten Band.
Vielen Dank, René Lüchinger. Das war jetzt alles höchst lachdienlich. Wir sprachen über den Thesaurus Rex, im Internet zu finden unter www.thesaurusrex.ch. Nun als wunderschönes Buchprojekt herausgebracht vom Luzerner Verlag, der gesunde Menschenversand. Der heißt wirklich so?
Ja, der heißt so. Also der hieß schon immer so. Und das passt natürlich bestens zu meinem Werk.
1062 Seiten sind für 89 Euro zu haben, und das ist eine Investition in sehr langen Lesespaß. Ausleihen sollte man dieses Schmuckstück allerdings nur an sehr borgsame Menschen, und was das sind, schlagen Sie selbst nach. Deutschlandfunk Kultur, die Lesart mit Büchern aus, über und rund um die Schweiz. Schweiz, was denken wir da? Wir denken Berge, Käse, Banken, Uhren. Wir denken auch Reichtum, störrischer kantonaler Eigensinn, direkte Demokratie. Aber denken wir an Anarchie, Revoluzertum, Sozialismus etwa? Gut, Lenin haben sie nicht rausgeworfen, die Schweizer, aber der wollte ja auch nicht ihr Land umstürzen, die Frau, über die wir jetzt reden, wollte das allerdings. Bei mir im Studio ist jetzt die Rezensentin Pieke Biermann, und die erzählt uns etwas über Mentona Moser, die reichste Revolutionärin Europas, so der Untertitel eines Dokumentarromans von Eveline Hasler. Wer war diese Mentona Moser? Tochter des Geldes, das ist der Buchtitel. Pieke Biermann.
Ich würde ja auch an Schokolade denken, ehrlich gesagt, bei der Schweiz, aber damit hat sie auch nichts zu tun. Mentona Moser hat indirekt mit Uhren zu tun, als sie die Tochter eines sehr reich gewordenen Unternehmers ist, der deswegen sehr reich geworden ist, weil er in Russland Uhren produziert hat als Schweizer Schaffhausener. Der Vater ist dann ganz früh gestorben, sie war gerade geboren und hat das Geld...
Welcher Jahrgang ist sie denn?
Sie ist 1874 geboren, das heißt also genau diese Epoche, Belle Epoque und Umbruch und Jahrhundertwende, Erster Weltkrieg, das hat sie alles mitgekriegt und ist aufgewachsen in einem Schlösschen mit einer fürchterlich zickigen, kapriziösen, sadistischen, geizigen Mutter, die natürlich wie Pfaffner auf dem Geld gesessen hat und ist dann nach England geraten, so ein bisschen halb freiwillig, hat ein Studium angefangen und ist auf die soziale Frage gestoßen, wenn man so will. Und ich würde sagen, das ist so eine Art von Erweckungserlebnis gewesen. Also dieses reiche, im kalten Luxus aufgewachsene Kind, vereinsamt, merkt plötzlich, es gibt auch noch ganz andere Lebensverhältnisse und engagiert sich sofort. Geht zurück in die Schweiz, nach Zürich und macht Sozialarbeit und wird Sozialrevolutionärin. Und sie ist richtig eine glühende Sozialrevolutionärin geworden.
Und sie gründet die Schweizer KP mit.
Das hat sie dann auch gemacht. Sie war erst Sozialdemokratin. Sie war übrigens auch, hat unter Frauen gelebt, Frauen geliebt. Also war so eine typisch emanzipierte Großstadtperson der Zeit, auch mit Bohemen-Kontakten und so weiter. Und lernte dann aber doch einen Mann kennen und das war's dann. Also sie kriegte dann auch zwei Kinder und radikalisierte sich aber auch darüber. Hat immer Frauen- und Kinderarbeit gemacht im Grunde, also da sozial tätig gewesen. Dann waren ihr die Sozialdemokraten irgendwie zu zahm. Und dann gründet man ja in diesen Zeiten die KP. Das hat sie da auch mitgemacht 1921. Dann war der Mann weg, dann gab's andere Männer, die mit der Sowjetunion zu tun hatten. Unter anderem einen, der sie sehr beeinflusst hat, Fritz Platten. Der hat Lenin aus der Schweiz rausbuxiert. Also der hat die Verhandlung gemacht, dass er da mit dem plombierten Eisenbahnzug raus konnte und hat ihn auch bei einem Attentat vor dem Tod bewahrt. Der fiel dann natürlich irgendwann auch Stalins Terror zum Opfer, wie sich das gehört für Stalin. Also ein bisschen mit dem ist sie mit, obwohl die nicht so richtig eine Beziehung hatten. Aber ist dann in die Sowjetunion immer glühende Kommunistin geblieben.
Jetzt kommt ja der Punkt des Reichtums. Und jetzt kommt ihre Mutter Punkt, ist gestorben.
Ja, der Reichtum, auf dem Muttern sitzt, fällt an die beiden Töchter. Also Mentone hat noch eine ältere Schwester, in dem Moment, wo die Mutter stirbt, 1925. Mit dem Geld geht Mentone in die Sowjetunion und gründet ein Kinderheim und eine Schule. Aus diesem Gefühl heraus, Vatern hat das Geld da verdient, also wahrscheinlich auch die Leute ausgebeutet, jetzt gebe ich mal was zurück. Und kriegt dann aber mit, der Vater ist da ganz berühmt. Also Moser-Uhren sind unheimlich berühmt, eine hängt noch im Kreml. Bei Dostojewski wird da erwähnt. So ein bisschen so in diesen Kreisen spielt das dann doch, obwohl sie ja so revolutionär ist.
Sie kommt nicht raus aus dieser Biografie.
Sie kommt aus diesem sehr schweizerisch gediegenen, premiumartigen auch nicht so wirklich raus. Und das tut das Buch auch nicht, ehrlich gesagt.
Kommen wir zu dem Buch. Ja. Das klingt ja schon wie ein Roman, das Leben.
Ja, absolut. Absolut. Also diese Lebensdaten sind allein schon, also muss man eigentlich verfilmen, würde ich mal sagen. Und das hat sich wahrscheinlich Eveline Hasler auch gedacht. Die ist zufällig drauf gekommen, ist in der Schweiz eine sehr berühmte Kinder- und Jugendbuchautorin und hat auch Biografien geschrieben, historische. Also Varian Frey zum Beispiel ist eine, Henri Dunant und so. Die ist eben Prosaistin, Romanautorin, Erzählerin, hat diesen Stoff genommen, auf den sie zufällig gestoßen ist, als es die DDR noch gab in den 80er Jahren, über Schriftstellerkontakte.
Da müssen wir noch einen Sprung nachtragen. Ja. Die lebte dann noch fast 100-jährig in der DDR.
Ja, die hat bis 1971 gelebt. Also da war sie dann schon tot, aber Irmtraut Morgner hat auch noch gelebt, eine sehr bekannte DDR-Schriftstellerin, die sich auch für sie interessiert hatte. In der DDR hatte Mentona Moser einen Namen. Also sie wurde dann von Wilhelm Pieck wiederentdeckt, verarmt in der Schweiz, geholt in die DDR, Ehrengrab und alle so eine Sachen. Und Irmtraut Morgner wollte eine Geschichte, eine lange Geschichte mit ihr recherchieren über diese tolle Person, diese Revolutionärin. Konnte nicht, weil nicht in Westen ausreisen, nicht an Dokumente kommen und so. Und Eveline Hasler lernt Irmtraut Morgner in der DDR kennen und die beiden tauschen sich drüber aus und überlegen eigentlich fast noch, das irgendwie zusammen zu recherchieren. Dann ist aber leider Irmtraut Morgner sehr früh gestorben. Da war auch die DDR weg. Und damit war Mentona Moser eigentlich überhaupt nicht mehr namhaft. Nirgends mehr, weil im Westen hat sich keiner interessiert. Und das ist der Ausgangspunkt.
Lohnt sich das denn? Lohnt sich, diese Figur auszugraben und lohnt sich, das Buch zu lesen?
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Figur auszugraben, weil die ist sehr, sehr typisch. Reicher Erbe, reiche Erbin, nimmt das Geld und schmeißt das der kommunistischen Bewegung. Das haben wir ja heute noch ganz oft. Ne? Also nach dem Vietnam, beim Vietnamkrieg gab es eine ganze Menge deutsche reiche Erben und so weiter. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall. Es lohnt sich auch, weil Eveline Hasler sehr schön anhand der Figur klar machen kann, also so fühlbar, spürbar machen kann, was das für eine Atmosphäre so damals war. In diesen reichen Kreisen, in diesen Zwischenkriegszeiten, in diesen Vorkriegszeiten, man kriegt eine Menge so Umgebung mit. Es ist ein bisschen sehr zauberhaft manchmal geschrieben, sehr märchenhaft, sehr, ja, schokoladig, sagen wir es mal so, aber das macht ja nichts.
Wieke Biermann stellte vor, Eveline Hasler, Tochter des Geldes, die reichste Revolutionärin Europas, Roman eines Lebens, Nagel und Kiemche Verlag, 200 Seiten, 23 Euro, ein schokoladiges Buch. Das habe ich lange nicht mehr hier gehabt. Dass es beim nächsten Buch auch um die Schweiz geht, erschließt sich nicht auf Anhieb, oder doch? Goldwäsche heißt es und stammt aus der Feder des Basler Strafrechtsprofessors Marc Piet. Michael Schornsteimer stellt es vor.
Der mutmaßlich dreckigste Ort der Welt ist die Minenstadt La Rinconada im Grenzland von Südperu und Bolivien unweit des Titicacasees. Auf über 5000 Meter Höhe hausen dort Zehntausende von Menschen ohne Abfallbeseitigung. Kilometerlang türmen sich zerfetzte Plastiksäcke zu Abfallbergen. Ohne Abwasserversorgung. Das Trinkwasser ist quecksilberverseucht. La Rinconada stinkt buchstäblich zum Himmel. Die Minenarbeiter erhalten keinen Lohn und sind nicht versichert. Wie Sklaven schuften sie 28 Tage lang für die Minenbetreiber. Anschließend dürfen sie dann 2 Tage für sich schürfen und behalten, was sie dabei an Gold zutage fördern. In einem Becken stehen sie auf einem Felsbrocken und wippen hin und her, um die darunterliegenden Steine zu zerkleinern. Dann gießen sie Quecksilber, das sie zuvor in Tassen an einer Bude gekauft haben, in einen Eimer und rühren mit den bloßen Händen den Schotter, bis die ausgebrochenen Goldkörnchen mit dem Quecksilber amalgamieren. Die so entstandenen Klumpen werden danach zu Werkstätten gebracht, wo Frauen das Quecksilber mit Lötbrennern abdampfen. Die Luft ist deshalb quecksilbergeschwängert. Wenn es regnet oder schneit, liegt das Quecksilber auf dem Boden und schwimmt in den offenen Abwasserläufen.
Frauen, insbesondere aus armen ländlichen Gegenden Boliviens und Perus, werden unter falschen Versprechungen in die Minencamps gelockt, wo ihnen die Ausweise abgenommen werden und sie sich unter Zwang prostituieren müssen. Studien gehen davon aus, dass allein von 60.000 Bewohnern von La Rinconada bis zu 4.000 Zwangsprostituierte sind. Über die Hälfte dieser Mädchen sollen minderjährig sein, einzelne sogar nur 12 Jahre alt. Sie sind extrem exponiert und werden oftmals zu Opfern von Gewalttaten.
Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles, heißt es im Faust. Und Goethe fügte weise hinzu, ach wir Armen. Denn bei der Goldgewinnung werden Mensch und Umwelt vergiftet, die Menschen darüber hinaus ausgebeutet und versklavt. Der Regenwald wird unwiederbringlich zerstört, wie zum Beispiel in Madre de Dios am Amazonas, wo beim Goldabbau der Regenwald großflächig abgeholzt wird, illegal von kriminellen Organisationen. Goldwäsche, die schmutzigen Geheimnisse des Goldhandels von Marc Piet, beschäftigt sich ausführlich mit den Problemen der Goldgewinnung, seiner Produktion in Raffinerien und den weltumspannenden Handelsketten. Das ernüchternde Fazit des Autors: Es gibt so gut wie kein sauberes Gold, kein Gold, an dem nicht außer Schweiß und Tränen auch Blut klebt. Selbst wieder aufbereitetes Altgold aus scheinbar ehrwürdiger Herkunft ist ja irgendwann einmal unter den fragwürdigsten Bedingungen gefördert, eingeschmolzen und verhökert worden. Marc Piet erinnert daran, dass Kolumbus, der ursprünglich nur neue Handelswege finden wollte, mit Perlen und Gold aus der neuen Welt zurückkehrte und damit die Gier des Königs weckte. Damit wechselte das Paradigma vom Handel zur Eroberung. Conquista bedeutet Eroberung.
Francisco Pizarro soll sich mit seinen etwa mehr als 100 kranken und müden Fußsoldaten und 62 Reitern 80.000 Inka-Kriegern gegenübergesehen haben. Schließlich täuschte er den Inka-Herrscher Atahualpa mit dem Angebot einer freundlichen Begegnung, sperrte ihn ein und schlachtete sein Gefolge ab. Was auch immer sich in Wahrheit zugetragen haben mag, In der Folgezeit wurden riesige Mengen an Gold, Silber und Edelsteinen geplündert. Es wird geschätzt, dass in diesem Zeitraum 185 Tonnen Gold und 16.000 Tonnen Silber in Sevilla angekommen sind. Ein Fünftel der Beute, El Quinto, gehörte dem König.
Seitdem hat sich nicht viel gebessert. In den großen Minen in Afrika und Lateinamerika schuften Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Wo nicht mehr das giftige Quecksilber zur Amalgamierung eingesetzt wird, benutzt man nun das hochgiftige Cyanid. Allerdings wird Cyanid langfristig durch Sauerstoff und Sonnenlicht zersetzt. Jahr für Jahr kommen etwa 4.500 Tonnen Gold auf den Weltmarkt. Ein Viertel davon stammt aus wiederaufbereitetem Altgold, der Rest ist neu geschürft. Mark Piet schreibt anschaulich. Zahlreiche Fotos illustrieren seine Beschreibungen. Der Eingang zu einer Goldmine in Burkina Faso beispielsweise besteht nur aus einem Loch im Sand. Halbnackte Arbeiter schleppen das Gestein in Jutesäcken nach oben. Weit und breit kein Baum und kein Schatten. Im zweiten Teil des Buches plädiert der Autor, der im Hauptberuf Jurist und Professor für Strafrecht ist, für verantwortungsvolle Lieferketten und internationale Regeln und Standards. Das liest sich dann deutlich weniger anschaulich. Das liegt natürlich an der trockenen juristischen Materie, die Piet ausbreitet. Immerhin fällt sein Urteil auch hier engagiert und eindeutig aus. Das meiste Gold wird in der Schweiz raffiniert und weiterverarbeitet. Größenordnung 100 Milliarden Schweizer Franken. Die kleine Schweiz ist im Goldhandel eine Weltmacht, schreibt Piet. Die internationalen Handelsstandards aber glichen einem Schweizer Käse, weich und voller Löcher. Einem Land, das geschäftsmäßig in der obersten Liga mitspielt, sei auch zuzumuten, sich entsprechend intensiv für den Schutz der Menschenrechte einzusetzen.
Soweit Michael Schornsteimer über das Buch Goldwäsche – Die schmutzigen Geheimnisse des Goldhandels von Mark Piet. Der Schweizer Salis Verlag hat es herausgebracht, und zwar in zwei Fassungen, einer deutschen und einer englischen. 304 Seiten kosten in Deutsch 24 Euro, in Englisch nur 18. Seltsame Preisanomalie. Deutschlandfunk Kultur. Noch immer sind wir in der Schweiz. Seit 1833 gibt es dort einen bedeutenden großen Zeitungsverlag namens Ringier, ein Familienunternehmen. Und wie alle Zeitungsverlage kämpft Ringier mit den Folgen der digitalen Revolution. Ringen um Ringier heißt, vielleicht ein bisschen von Boulevardzeitungsüberschriften inspiriert, ein Buch des Schweizer Journalisten René Lüchinger. Unterzeile: Über die Kunst der Digitalisierung in einem Schweizer Medienkonzern. Mit René Lücher bin ich nun in Zürich verbunden. Guten Tag, Herr Lüchinger.
Guten Tag.
Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, bedeutet die Kunst der Digitalisierung das Ende der gedruckten Zeitungen? Es gibt da einen bezeichnenden Satz eines Ringier-Managers in Ihrem Buch. Grundidee ist, für die Printmedien Restlaufzeit das Ergebnis zu maximieren.
Ja, das steht tatsächlich in dem Buch, und wenn man jetzt das wahrscheinlich ganz langfristig sieht, ist zumindest für die Tageszeitung, würde ich sagen, ist wirklich die Restlaufzeit angebrochen. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wie lange diese Restlaufzeit noch gehen wird.
Das ist aber ein ziemlich hartes Wort. Wir denken sofort an Atomkraftwerke bei Restlaufzeit.
Gut, vielleicht ist das ein bisschen zu dramatisch, aber es ist einfach ein Restleben der gedruckten Zeitung.
Es gibt da eine legendäre Konferenz, die Sie selbst auch betrifft. Sie waren nämlich Chefredakteur der Schweizer Boulevardzeitung Blick. Und da schreiben Sie dann, es geht um die fast philosophische Frage, kann eine bezahlte Tageszeitung noch ein Eigenleben führen? Überspitzt formuliert, ist den zahlenden Abonnenten einer Zeitung zuzumuten, die praktisch ausschließlich aus online bereits publiziertem Material besteht? Ringier, der Verlag, hat damals beschlossen, ja, das kann man. Und damit waren Sie raus aus dem Geschäft. Sie haben sich zurückgezogen.
Ja, das ist in der Tat so. Und die philosophische Frage ist ja die, feedet man eine gedruckte Zeitung aus dem, was vorher online schon produziert wurde. Es gibt Beispiele in Deutschland, es gibt auch Beispiele in der Schweiz. Es ist aber der Blick die größte Bezahlzeitung der Schweiz und wir hatten eigentlich zwei Konzepte, die konträr waren. Mein Konzept war, dass man gewisse Printinhalte noch exklusiv für die Zeitung herstellt und erst am nächsten Tag 12 Uhr dann online stellt. Die andere Philosophie sagte, nein, es wird alles zuerst online hergestellt und dann wird aus diesem Online-Menü im Prinzip die gedruckte Zeitung gemacht. Und meine Konsequenz war dann braucht es keinen Chefredakteur mehr mit eigener gestalterischer Kraft. Und aus dem Grund habe ich damals meinen Job zur Verfügung gestellt.
Das heißt aber, die gedruckte Zeitung, das Papier, ist dann nur noch Resteverwertung.
Das kann man so nicht sagen. Die gedruckte Zeitung wird einfach aus dem Riesenangebot des Onlines zusammengestellt. Und jetzt muss man wissen, dass natürlich die Leserkreise im Online und im Print sind unterschiedliche. Es sind nicht die Printleute, die permanent online sind, sondern das sind Leute, die arbeiten, das sind Leute, die im Beruf stecken und nicht immer online sind. Deshalb kann man das schon vertreten. Nur, in der Konsequenz heißt das, dass man im Prinzip alle Inhalte, für die man gedruckt bezahlt, im Online gratis bekommt. Das ist eigentlich das Dilemma.
Mit diesem Dilemma müssen ja alle Verlage kämpfen und in Deutschland genauso wie in der Schweiz. Sie erzählen eine Geschichte wie ein wirklich ehrwürdiges Verlag und Druckhaus, das muss man dazu sagen, das ist ja auch eine große, bedeutende Druckerei gewesen, wie dieses Familienunternehmen versucht, einen Weg in diese digitale Zukunft zu bekommen. Was bleibt da von der Tradition noch übrig?
Gut, Ringi hat natürlich immer noch hunderte von Publikationen weltweit. Man muss wissen, sie sind in Osteuropa sehr engagiert, sie sind in Afrika engagiert, sie sind in der Schweiz engagiert. Also da gibt es schon noch diese Restbestände. Aber es ist klar, die große Autobahn geht Richtung Online. Das ist eigentlich nicht Ringi-spezifisch, sondern das ist ein generelles Problem von unserem Berufsstand. Der zweite Punkt ist, dass man natürlich die sinkenden Werbeeinnahmen auf der Printseite kompensieren muss durch andere Geschäfte und in diesem Zusammenhang wurden sehr große Online-Geschäfte aufgebaut, in denen zum Beispiel Jobs online vertrieben werden, Autos online vertrieben werden, Immobilien online vertrieben werden. Das ist eigentlich die zukünftige Haupteinnahmequelle des Verlags.
Aber warum muss er dann noch Journalismus machen? Irgendwann muss er das doch gar nicht mehr.
Jetzt müssen Sie natürlich den Verleger Michael Ringe kennen und dann würden Sie wissen, dass er immer noch daran glaubt, dass es eine gedruckte Zeitung braucht. Also ich denke, dass der Blick nicht mehr gedruckt wird. Das wird wahrscheinlich irgendwann mal eintreten. Aber solange dieser Verleger an der Spitze ist, sehe ich da noch kein Lichterlöschen am Horizont.
Naja, aber er ist 70 Jahre alt. Also man kann davon ausgehen, die nächste Generation wird da weniger sentimental mit umgehen.
Das würde ich so nicht abstreiten. Ich denke, dass die junge Generation, es gibt jetzt da einen Vertreter der inzwischen fünften oder sechsten Generation, habe ich nicht genau im Kopf, der ist natürlich schon sehr viel stärker in dieser Online-Welt geprägt worden, das ist klar. Aber ich glaube, da hilft uns Nostalgie nicht weiter. Wichtig ist, dass man journalistische Inhalte überhaupt noch in der Dichte und in der Recherchequalität herstellen kann, damit man sie verkaufen kann, wie auch immer, ob das online oder print ist.
Ich habe sehr gestaunt, das ist ja ein Buch, das Sie gemacht haben, das auch Bildtafeln enthält, nämlich aus der Kunstsammlung von Michael Ringe. Ich habe sehr gestaunt über die Aussage, das taucht immer wieder auf, dass er seine Geschäftsberichte jedes Jahr von Künstlern gestalten ließ, und zwar hochgradig wertvoll.
Ja, das ist richtig. Das hat er seit 1997 gemacht. Der Hintergrund ist der, und das finde ich schon noch faszinierend. Er ist ja ein bedeutender Sammler von zeitgenössischer Kunst, Michael Ringe, und er sagt, in der Kunst manifestiert sich subkutan die Zukunft. Das heißt, wenn ich zeitgenössische Kunst sammle, dann partizipiere ich an dem, erstens. Zweitens, aber keiner weiß, ob diese Zukunft dann auch so eintritt, wie sich das in diesen Gemälden manifestiert. Also er wollte eigentlich mit diesem Vorgehen sein Haus dazu eintrimmen, dass man die Zukunft versucht zu sehen. Und ein Weg dazu ist eben über diese Bilder. Das ist sehr ungewöhnlich, aber wenn Sie diese Geschäftsberichte anschauen, ist das auch sehr eindrücklich. Das sind alles gedruckte Geschäftsberichte, teilweise bis 4-5 Kilo schwer. Also für die Printbranche zumindest war das ein gutes Geschäft.
Und einer dieser Geschäftsberichte vor ein paar Jahren wurde auf Toilettenpapier gedruckt?
Ja, das ist richtig. Einer hat das in der Tat auf Toilettenpapier gemacht und wollte natürlich damit zeigen, die Vergänglichkeit der Information. Und das, finde ich, hat ja wieder einen Zusammenhang, der einem einerseits nachdenklich stimmen kann und auf der anderen Seite auch die Endlichkeit oder sagen wir mal die limitierte Bedeutung von Tagesjournalismus auch aufzeigt.
Nun ist Ihr Buch Ringen um Ringier außerordentlich aufwendig gemacht, vom Feinsten der Buchdruck- und Buchbinderkunst. Täusche ich mich, dass das nur mit einem Zuschuss von Ringier selbst produziert werden konnte? Ich kann mir kaum vorstellen, dass Steidl sowas einfach so von sich aus macht.
Also die Idee war, dass wenn man das macht, dann wollen wir erstens auch Gemälde darin abbilden, um eben auf Stichworte hinzuweisen. Da wurden zum Beispiel Gemälde ausgesucht, die die Disruption verbildlichen sollten. Wenn Sie das machen, dann brauchen Sie einen sehr, sehr guten drucktechnischen Buchverleger. Es gibt keinen besseren meines Wissens im deutschsprachigen Raum wie Steidl. Und ich war auch selber 2 Tage dort. Das ist wirklich eindrücklich. Das ist alte Buchmacherkunst im digitalen Zeitalter. Und wenn Ringier etwas macht, das kann ich jetzt wirklich aus eigener Anschauung sagen, dann wollen sie wirklich Qualität haben.
Das heißt, das ist aber in gewisser Weise so eine Art sehr schönen Grabstein auf eine eigene Tradition, die ja mit den Druckereien auch zu Ende gegangen ist bei Ringier.
Das sagen Sie jetzt. Ich weiß nicht, ob Herr Ringier das auch so sehen würde. Also wie gesagt, wie ich vorher sagte, er ist ein Printmensch. Wenn Sie zu ihm ins Büro gehen, dann ist natürlich da ein Computer, aber das ist noch ein Verleger der alten Schule. Und ich glaube, er hofft, dass dieses Printmetier, was diesen Verlag groß gemacht hat, noch möglichst lange überleben kann.
Vielen Dank, René Lüchinger. Wir sprachen über Ringen um Ringier, über die Kunst der Digitalisierung in einem Schweizer Medienkonzern. Verlegt und gedruckt nicht bei Ringier, sondern bei Steidl in Göttingen, inklusive Farbtafeln zeitgenössischer Kunstwerke, 240 Seiten für 48 Euro zu haben. Jetzt wäre es interessant, was das Digitalisat kostet, aber das gibt es nicht. Es gibt kein E-Book. Auch eine Aussage. Das war die Lesart am Samstag. Wenn Sie jetzt zum Mittagessen gehen, greifen Sie ruhig zu einem Nahrungsmittel aus dem Thesaurus Rex, nämlich zu Tomatenpü. Was das ist? Eine extrem vegetarische rote Soße, sagt das Lexikon. Garantiert rehfrei. Tomatenpü eben.